Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und Liebe. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 7 bis 14. 2. Mose 32, 7 bis 14. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen: Er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganz Land, das ich verheißen habe, will ich eure Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Zunächst einmal möchte ich heute Morgen einen jeden von euch fragen, oder die Frage stellen, ganz konkret: Hast du schon heute Morgen gebetet? Ich hoffe doch, dass ihr das alle getan habt. Doch wie oft hört man leider auch den Satz: Heute beten, was nützt mir das denn? Dann hört man weiter: Wie oft habe ich um das ein oder andere gebetet und es kam doch ganz anders, als ich es wollte oder erbeten hätte. So lautet dann die Klage von manchen. Da schließen sich dann weitere Fragen an. Zum Beispiel: Hat Gott überhaupt mein Gebet erhört? Oder gehört? Nimmt er mich überhaupt wahr? Warum sollte er sich denn auch um meine bescheidenen Bitten kümmern? Und die Steigerung davon ist im schlimmsten Fall, dass man hört: Tja, Gott ist so konsequent unsichtbar und unberechenbar, so dass es schwerfällt, ihm wirklich zu vertrauen. Bei ihm dann eine Bitte vorzubringen, erscheint oft, wie wenn man bei einem Amt einen Antrag stellt und man weiß nicht, ob er angenommen oder abgelehnt wird. Und dann entsteht bei so dem einen oder anderen schnell der Eindruck: Beten ist problematisch und Gebetserhörung Glückssache. Gott jedenfalls lässt sich nicht in die Karten schauen und seine Zusagen im Blick auf das Gebet sind unsicher. So hört man es leider oft. Doch wir wissen, dass es auch anders ist. Denn Gott fordert uns in der Heiligen Schrift immer wieder aufzubeten und in der Bibel wird uns das berichtet, wie Menschen zu Gott gebetet haben und Gott auch ihr Gebet erhört haben. Und das sollte uns indes immer verlassen, uns ernsthafter mit der Frage auch zu beschäftigen, was letztendlich denn das Gebet eigentlich bewirkt. In unserem Predigtext heute Morgen finden wir ein sehr passendes Beispiel für ein wahrhaft wirkungsvolles Gebet. Es ist das Gebet des Mose für das Volk Israel. Und dabei waren die Umstände, unter denen Mose dieses Gebet sprach, sehr dramatisch. Ja, man könnte sagen, gar bedrohlich. Und von daher wollen wir zunächst diese Umstände uns genauer anschauen. Als Mose auf dem Berg Sinai war, gab Gott ihm, wie wir alle wissen, hoffe ich, dort die 10 Gebote und zeigte ihm alles, was zu einem Gottesdienst in Israel nötig war. Wie die Stiftshütte auszusehen hatte, mit welchen Gegenständen sie ausgestattet sein sollte und wie auch der Kult mit den Priestern und den Opfern zu funktionieren hatte. Es dauerte 40 Tage, während denen das führerlose Volk unten in der Wüste am Fuße des Sinais lag. Wir lesen den Versen 1 bis 6 vor unserem Predigttext. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Dabei hatte doch Gott wenige Tage zuvor im 1. und 2. Gebot doch ganz klar gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Der Gott, vor dem Mose hier stand, war für sie so furchtbar unsichtbar und Mose war auch weg. So dass die Frage aufkam, ob er denn jemals wieder von dem Berge hinunterkommen würde. Nun, da bekamen es die Israeliten mit der Angst zu tun. Denn wer sollte nun das Volk führen, wenn Mose nicht wiederkäme? Also wurde Moses Bruder Aaron gebeten zu helfen und dieser fertigte dieses goldene Stierbild an. Der Hintergrund dieses Stier war ja in Ägypten, dem Land, aus dem die Israeliten wenige Monate ja zuvor ausgezogen waren, nämlich ein Sinnbild für göttliche Kraft. Nun, die Juden wollten ja nicht die ägyptischen Götter anbeten, sondern Gott, den Herrn. Aber anstatt hier auf sein Gebot zu hören, machte sich ein Gussbild aus diesem Gold und verbanden damit anscheinend den Gedanken, so stark ist der Gott, der Herr, der uns aus Ägypten geführt hat. Und dieser Stier nun, den wir wohlgemerkt hier angefertigt haben, zeigt uns die Kraft Gottes. Das steigerte sich dahin, für den folgenden Tag ordnete Aaron dann an, morgen ist des Herrn Fest. Und sie ließen ihre Lust freien Lauf, haben wir gehört. Die glaubenslose Seele des Volkes war somit befriedigt und jeder dachte wohl, nun haben wir wieder einen Gott in unserer Mitte. Mit so einem goldenen Stierbild werden wir ihn sicherlich nicht vergessen. Doch wie wir wissen, denkt Gott ganz anders über solche Dinge. Denn in unserem Predigttext heißt es, der Herr sprach aber zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Ich sehe, dass es ein halsstarkes Volk ist Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge, und dafür will ich dich zum großen Volk machen. Das war, was Gott hier sagt, in der Tat eine ganz bedrohliche Sache für das Volk Israel. Trotz aller Verbote taten sie es. Sie hörten nicht auf Gottes Wort und folgten lieber ihrem abergläubischen Denken. Wir sehen zunächst daran auch, wie schnell ein Mensch sich von Gott entfernen kann, die Gebote vergessen kann, alles, was Gott mit ihm getan hat. Alles das zeigt uns doch, wie eigentlich unsere menschliche sündige Natur doch im tiefsten unseres Wesens aussieht. Der Mensch will immer sich ein Götzenbild schaffen. Auch in der heutigen Zeit gibt es jede Menge Götzenbilder, die uns die Welt anbietet, die wir in unserem Konsumgehabe, das oft an den Tag gelegt wird, doch auch vollführen können. Da sei es das Geld, da sei es der Sport, da sei es das Hobby, bis hin zu Kindern, was weiß ich. Man kann aus alles und jedes sich einem Götzen heute machen und ihm den Platz einräumen, dem er eigentlich in unserem Herrn zusteht. Und das war leider nicht das erste Mal, dass das Volk Gottes nach dem Auszug aus Ägypten Gott durch seinen Unglauben entehrte. Und darum können wir natürlich auch ganz klar Gottes Zorn verstehen, der sogar beschloss, das Volk auszurotten und durch Mose mit seinen Nachkommen einen Neuanfang zu machen. Und das sagte Gott auch so zu Mose. Und wir können uns vorstellen, wie sich Mose gefühlt haben muss in diesem Moment. Denn er war auch durch diesen Vorschlag nicht geehrt. Im Gegenteil, er war zutiefst betroffen von dem Gedanken, dass sein Volk von Gott ausgerottet werden könnte. Und diese tiefe innere Not nun, die er hatte, um des Volkes willen auch und zu dem gegenüber dem Herrn, dass dieses Volk so gefallen war, veranlasste ihn nun zu beten. Und das brachte er vor Gott, indem er sagte, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge vom Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, was du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Israel, Isaak, den du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen nähren, wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben. Und sie sollen es besitzen für ewig. Nun, was fällt uns in diesem Gebet des Moses zunächst auf? Es ist doch nichts anderes, als dass Mose in diesem Gebet an Gott appellierte, nämlich an Gottes Ehre. Was hören wir dadurch, wenn es heißt, sollen die Ägypter und alle Völker vom Auszug des Volkes Israel sagen, dass Gott sein Volk wohl aus der Sklaverei herauszuführen vermocht hätte, aber es nicht vermocht hätte, es in das Land zu führen, das er den Erzvätern unter Eid zugesprochen hatte? Sollten alle, die von der Sache betroffen waren, sehen, dass Gott mit seinem Vorhaben hier gescheitert wäre? Sollte es so aussehen, als habe Gott sein Volk aus Ägypten geführt, um es gar in der Wüste zu verderben? Das wäre doch wahrhaftig keine Ehre für Gott. Im Gegenteil, dann stünde Gott entweder als unfähig da, oder, wie es leider auch oft bezeichnet wird, als grausam, dem sein Volk völlig egal ist. Und das hält Mose hier Gott vor in dem Gebet. Dabei zeigt sich, dass er auch nicht im geringsten auf das Angebot Gottes eingeht, hier mit ihm, mit Mose, ein neues Volk aufzubauen. Wir sehen daran, er denkt dabei also nicht an sich selbst, sondern allein an Gott und an Gottes Ehre. Es liegt also hier auf der Hand, dass Mose aus rein menschlicher Sicht vor Gott damit nicht bestehen kann. Israel hatte das Verderben zweifellos verdient. Aber warum sollte Gott denn nicht gnädig sein? War er denn nicht schon den Erzvätern gnädig? Wie wir wissen, waren das auch alle keine vollkommenen Heiligen. Im Gegenteil. Es waren Lügner, Heuchler, so Sünder wie du und ich, denen es Gott gab, an ihnen zu glauben. Ihnen gab er die großen Verheißungen. Sollten diese nun alle hinfällig werden, wenn Gott die Nachkommenschaft dieser Männer ausrotten würde? Und Mose erinnerte Gott an seine Verheißungen und seinen Eid und appellierte damit doch letztendlich an nichts anderes als an Gottes Treue. Und das war auch nicht das erste Mal oder das einzige Mal, dass Mose für sein Volk eintrat. Wir erinnern uns, als das Volk Monate später an den Grenzen des verheißenen Landes stand und die Kundschafter das Land ausspioniert hatten und dann zurückkam mit der Meldung, wir können das Land nicht einnehmen, weil seine Einwohner viel zu stark für uns sind. Da versank das Volk Gottes in seinem Unglauben. Es murrte wieder gegen Mose und Gott. Es schrie und klagte an. Es beschloss sogar, letztendlich wieder nach Ägypten umzukehren. Und auch dort beschloss Gott, sein ungläubiges und halsstarriges Volk auszurotten. Und auch dort trat Mose wieder ein für sein Volk. Da lesen wir in 5. Mose 9, 26 bis 29, Herr, verdirb dein Volk und dein Erbe nicht, das du durch deine große Kraft erlöst und mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hast. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Jakob. Sehe nicht an die Halsstarrigkeit und das gottlose Treiben und die Sünde dieses Volkes, damit das Land, aus dem du uns geführt hast, nicht sage, der Herr konnte sie nicht in das Land bringen, das er ihnen zugesagt hatte, und hat sie darum herausgeführt, weil er ihnen Gram war, um sie zu töten in der Wüste. Denn sie sind dein Volk und dein Erbe, das du mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm herausgeführt hast. Ja, ihr Lieben, bei einem solchen Gebet kann doch Gott nicht Nein sagen. Bei diesen Gebeten ging es eben nicht um die menschlichen, rein menschlichen Bedürfnisse oder um das, was Menschen verdient hätten. Hier ging es allein um Gottes Ehre und dabei praktisch um seine Barmherzigkeit. Denn Mose bittet doch in unserem Vers 12 unseres Textes um nichts anderes. Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Das heißt doch so viel wie, wir haben wohl deinen Zorn verdient. Aber sei uns doch gnädig, vergib doch unsere Sünden, unseren Unglauben und unser Aufbegehren gegen dich. Und wenn wir das so hören, stellt sich vielleicht dem einen oder auch anderen von uns die Frage, ja, welche Macht hat denn eigentlich dann das Gebet? Nun, wenn wir davon ausgehen, dass bei Gott alle Dinge vorherbestimmt sind, dann erscheinen sowohl das Gebet des Mose als auch die anschließende Reue Gottes zunächst erst einmal in einem schlechten Licht. Dann scheint es, dass die Reue Gottes nicht wirklich echt ist, sondern eher vordergründig, denn in Wirklichkeit wusste Gott ja doch schon alles im Voraus. Und das Gebet des Mose gehörte dann irgendwie dazu. Doch so stellt es unser Predigttext nicht dar. Und auch andere Bibelstellen zeigen uns das Gleiche auf. Wir lesen zum Beispiel auch bei dem Propheten Jeremia, Kapitel 18, die Verse 7 bis 10. Bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es ausreißen, einreißen und zerstören will. Wenn es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Und bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber tut, was mir missfällt, dass es meine Stimme nicht gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich ihm verheißen hatte, zu tun. Man könnte also fälschlicherweise meinen, also liegt es doch an dem Menschen, ob Gott gnädig ist oder nicht. Der Mensch müsste sich entscheiden, dass er an Gott glauben und ihm gehorchen will. Und dann ist ihm irgendwann Gott wohlgesonnen. Gott wartet also darauf, dass der Mensch seinen Beitrag leistet, und ohne diesen Beitrag gibt es kein Heil. Doch wie wir alle wissen, so hoffe ich, ist diese Schlussfolgerung auch hier völlig falsch. Denn Moses Gebet war ja gerade nicht eine menschliche Leistung und Mose konnte auch nicht auf eine menschliche Leistung hier verweisen, weder beim Volk noch bei sich selber. Indem Mose betete, erkannte er ja an, verdient haben wir das Verderben, retten kann uns nur Gott. Und zwar nur, wenn er uns gnädig ist. Mose respektierte hier die freie Gnade Gottes. Und ihr Lieben, interessant ist dabei der Begriff, es gereute ihn. Es bedeutet nicht, dass Gott seine Meinung hier geändert hätte, sondern dass er auf einer anderen Weise nun vorging. Das hebräische Wort an dieser Stelle legt die Bedeutung von Fürsorge oder Mitleid über ein eigentlich geplantes Handeln nahe. Und das zeigt uns doch letztendlich, dass Gott nicht unerbittlich ist, oder? Wir sehen hier also, dass Gott so umfassend und seine Gedanken so viel höher sind, als wir es anhand seines Wortes, unseres eigenen Berechnens, meinen berechnen zu können. Unsere Gedanken werden also nicht dahin aufgehen, weil wir, wenn wir an die absolute Souveränität Gottes glauben, keinen Platz für die Wirkung des Gebets und die Reue Gottes haben. Wenn wir hingegen an die Wirkung des Gebets und die Reue Gottes glauben und Gott sich offenbar von uns bewegen lässt, etwas anderes zu tun, als er es ursprünglich vorhatte, dann würden wir ja seine absolute Souveränität verleugnen. Doch sehen wir es doch einmal so, wie es uns in der Heiligen Schrift dargestellt wird. Gott hat alle Dinge im Griff und nichts passiert ohne seinen Willen. Er umfasst darum auch eine Situation wie die, die uns heute Morgen hier im Buch Mose vorgestellt wird. Dass ein Mensch durch seine Fürbitte das beschlossene Gericht Gottes verhindern kann und Gott bewegen kann, sich das Unheil, das er zu tun gedachte, gereuen lässt. Ist uns eigentlich diese Größe und Bedeutung, welche wir hier erkennen im Gebet des Mose, völlig bewusst? Wir sehen doch hier etwas von der Größe Gottes, die wir nicht einfach spekulativ erweitern können. Und wir sehen, dass Gott trotz seiner Souveränität, die er hat und genießt, mit uns ganz menschlich umgeht. Wir denken auch an unseren Herrn Jesus, der uns die Zusagen gibt für das Gebet. Und wie er sagt in Jakobus 4,2, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. So als ob es ganz an uns läge, wenn wir seine Zuwendung erfahren wollen. Damit gräbt unser Herr allen Spekulationen das Wasser ab, als würde sein Willen mit uns auch ohne Gebet geschehen. Nein. Er wirkt und handelt durch diese ganz menschliche Weise von Gebet und Erhörung hindurch. Damit zeigt er uns, dein Gebet ist mir willkommen. Rufe mich doch an in deiner Not, dann will ich dich doch erretten, so wie es auch hier oft in den Psalmen liest. Wir müssen erkennen, dass die Reue Gottes ihren eigentlichen Grund doch in unserem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn hat. Denn Gott hat in ihm unsere Sünden ein für alle Mal völlig gesühnt. Er ist uns um Jesu Willen gnädig. Die Sünden sind uns vergeben. Und wir sind in unserem Herzen ganz gerecht und heilig gemacht in ihm. Und darum ist das Werk Jesu sowohl für Gott das schlagende Argument, uns gnädig zu sein, als auch für uns der Anlass, bei Gott Gnade zu suchen. Bedenken wir doch, dass unser Herr Jesus der Mittler des neuen Bundes ist und uns vor Gott vertritt. Wie viel höher ist also das Gewicht der Fürsprache Jesu als das der Fürsprache des Mose für sein Volk? Jesus kann auf die von ihm vollbrachte Versöhnung hinweisen. Das konnte Mose nicht. Doch indem er alles umfasst, nimmt er uns auch jeden Gedanken ab, es läge an uns. an unserem Einsatz, unserem Gebet, ja, auch vielleicht mit unserer Entschiedenheit. Wenn wir also im rechten Sinne beten, dann müssen wir das tun, weil wir erkannt haben, ich bin verloren. Ich kann mir nicht helfen. Und ich habe auch Gottes Zorn verdient. Denn erst mit dieser Einsicht werden wir Gott um Gnade bitten. Also um etwas, was wir absolut als Sünder nicht verdient haben. Für manche ist leider die tägliche Gebetszeit nichts anderes als eine Beruhigung des Gewissens, alles getan zu haben, um sich der Zuwendung Gottes zu versichern. Und unausgesprochen steht dann die Erwartung im Hintergrund, weil ich gebetet habe, darum habe ich es verdient, von Gott auch eine Antwort zu bekommen. Aber das ist wieder eine menschliche Leistung. So nicht. Merken wir uns, das Gebet wird dann echt, wenn Gott uns unser Verderben vor Augen führt. Wenn wir sehen, wir haben nicht das Heil und die Errettung verdient, sondern wir haben Zorn und Verderben verdient. Dann nämlich wird das Gebet zu einem Appell an die Gnade Gottes. Dann bitten wir ganz einfach um Gnade, die Gott vor Recht ergehen lässt. Gott sagt ja, sende Nähe besonders denen zu, die zerbrochenen Herzens sind, und hilf denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und genau das muss unsere Herzensgesinnung sein und auch die Gesinnung, indem wir im Gebet vor den Herrn treten. Nun mag der ein oder andere sich fragen, wie sieht es denn dann mit der Gebetserhörung aus? Und daher zum Schluss drei Dinge, die absolut notwendig für ein erhörendes Gebet sind. Erstens, das Beten von uns muss ein ernstliches Beten sein. Die Schrift spricht von einem Anrufen Gottes im Namen Jesu und leider verdient nicht jedes Gebet diesen Namen. Zweitens, unsere Gebete müssen zuversichtlich sein. Wir vertrauen doch im Gebet, dass unser Vater im Himmel, zu dem wir beten, mächtig und stark in allem ist, uns zu helfen. Wie auch das dann immer sein mag am Ende und zu welcher Zeit er es erhört, das ist allein Gottes Sache. Und deswegen wohl allen, die auf diese Stärke und nicht auf ihre eigene vertrauen. Und zum Dritten, unser Gebet sollte regelmäßig stattfinden, und darüber hinaus ein beständiges sein, sei es zu Hause in unserem stillen Kämmerlein oder auch beim Besuch der Gebetsstunde in der Gemeinde. Und wo sind deine und meine Zeiten dafür? Da möge sich ein jeder heute Morgen mal selbst prüfen. Spurgeon sagt dazu Folgendes. Ihr erinnert euch der Bemerkung Luthers. Ich habe heute so viel zu tun, dass ich es nicht schaffen werde, wenn ich nicht wenigstens 3 Stunden auf das Gebet verwende. An gewöhnlichen Tagen mochte er sich so viel Zeit dazu nicht nehmen. Aber wenn er einen sehr geschäftigen Tag hatte, musste er notwendig auch viel Zeit zum Gebet haben. Aber vielleicht beginnt unsere Arbeit schon sehr früh. Und da sagen wir, wie kann ich da vorher mit Gott alleine sein? Von Sir Henry Havelock wird erzählt, dass er, wenn es um 6 Uhr früh aufgebrochen werden sollte, stets um 4 Uhr aufstand, damit ihm die Zeit zum Lesen der Heiligen Schrift und zum Gebet nicht fehle. Soweit Spurgeon dazu. Wenn wir keine Zeit haben, müssen wir uns welche machen. Denn wenn Gott uns Zeit zu unseren untergeordneten Pflichten gegeben hat, sei es die Arbeit, das Studium, die Schule und alle anderen Dinge, müssen wir uns Zeit zu besonderen Pflichten nehmen und uns zu Gott nahen, ist eine erste Pflicht, die wir nicht hinten ansetzen dürfen. Was den Inhalt unserer Gebete betrifft, so will ich auch nochmal uns die wesentlichen Punkte nennen. Da haben wir zunächst die Anbetung. Wir erinnern uns, dass das ganze Alte Testament voll ist von der Anbetung Gottes. Nicht nur das Volk Israel wird ermahnt, Gott allein zu ehren und anzubeten, sondern auch die Heiden werden kommen und Gott anbeten und ehren. Die Anbetung Gottes zieht sich durch alle Briefe des Apostel Paulus, sei es in einer hymnenartiger Form oder als schlichter Dank. Das vollkommene Lob und die größte Anbetung wird jedoch erst eines Tages die vollendete Gemeinde darbringen, dessen, was noch zukünftig ist. Wir werden in den Bibelstunden bei den Offenbarungen noch dazu kommen. Dann haben wir zum Zweiten der Dank. Er ist die Gebetsform, die Gottes Liebeserweise preist, während die Anbetung seine Herrlichkeit rühmt. Wie wir wissen, spricht die ganze Heilige Schrift durch und durch vom Dank an Gott. Der Apostel Paulus beginnt beinahe alle Briefe mit einem Dank. Er ermahnt die Gemeinden immer wieder, Gott reichlich zu danken und mit Danksagung zu wachen. Somit ist der Dank ein rechter Wegweiser für uns. Dann haben wir zum Dritten die Bitte. Vor allen Bitten steht die eigene Bitte um die Vergebung der Sünden, die Bewahrung im Glauben und vor der Versuchung. Und dann müssen wir um das Kommen des Reiches Gottes und um das Geschehen des Willens Gottes bitten. Und dabei gilt es auch zu bedenken, dass unser Bitten sich keinesfalls nur beschränkt auf unser geistliches Anliegen, sondern auch um unsere menschlichen Bedürfnisse. Dass wir ihm alles bringen dürfen, mag es uns noch so klein und nichtig erscheinen, aber was uns umtreibt, was uns besorgt, ja, vielleicht auch anficht. Und zum Vierten haben wir die Fürbitte. Wir gehören doch zu einem priesterlich-königlichen Geschlecht, ihr Lieben. Und von daher gehört das Fürbitten eintreten für unseren Nächsten und das Volk Gottes dazu, welches seinen Höhepunkt erreicht, indem wir auch für unsere Feinde beten, für die, die uns verfolgen, für die, die uns vielleicht Böses wollen. Und der Apostel Paulus entfaltet auch in seinen Briefen eine Fülle von Anliegen noch. Sei es für die einzelnen Gemeinden, mit den Gemeinden, mit denen wir befreundet sind, mit unseren Geschwistern dort. Sei es für die Obrigkeit, für unsere Regierung. Wir haben in diesem Jahr, übernächsten Monat Wahl, dass wir auch wieder eine Regierung bekommen, in der wir uns noch weiterhin in aller Freiheit hier versammeln dürfen und das Evangelium verkündigen dürfen. Und natürlich auch für unsere Geschwister. Die in Not sind, die angefochten sind, die vielleicht alt und krank sind. Ihr Lieben, wir sind doch eine Familie. Wir haben alle denselben Vater. So lasst uns das auch mittragen im Gebet. Denn wir haben noch dieses wunderbare Vorrecht, im Gebet vor unserem Herrn zu treten. Lasst uns davon doch viel Gebrauch machen. Das Gebet muss uns ein Herzensanliegen sein, so wie es auch bei Mose der Fall war. Halten wir heute Morgen fest, die Fürbitte des Mose für das Volk Gottes zeigt, dass Gott angesichts eines solchen Gebets sich sogar zur Reue bewegen lässt und das beschlossene Gericht nicht vollstreckte. Ja, sollte er denn dann auch nicht für die weniger wichtigen und kleineren Dinge, die ein jeder von uns hat, ein Ohr haben? Wenn wir in unserer Armut Gott anrufen, dann stößt er dich und mich nicht von sich. Dann haben wir Gott so erkannt, wie er wirklich ist. Gnädig, barmherzig und von großer Güte. Amen.